Bei einer Familie hat mich die Schwester von diesem Bub ganz fest unterstützt. Sie war etwa 7 beim Anlegen. Was ich ihm jetzt muss anlegen? Was hat er gerne gehabt? Und sie hat gesagt, und er braucht dann im Fall noch sein Käppi. Und ohne das ist er kaum zum Haus aus. Und er braucht seine Uhr. Mhm. Aber die Batterie können wir rausnehmen, die braucht er nicht mehr. Und am Schluss hat sie gesagt, und eine Taschenlampe braucht er.
Willkommen zu einer neuen Episode von Paliput, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im Paliput reden wir über Palliativcare. Und vor allem reden wir über das Leben, das auch mit einer akuten oder chronischen, unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliativcare. Ich bin Gabriela Meissner. Der Paliput ist eine Produktion von Onda Productions, ein gemeinnütziger Verein, der dazu beitragen will, dass wir offen über das Leben reden, mit allem, was dazugehört. Auch über Krankheit, Sterben, Tod und Trauer. Weil das Themen sind, die uns bewegen. In der vierten Episode der Staffel zu Palliativcare für Kinder, der pädiatrischen Palliativcare, geht es um die Unterstützung und Pflege im Alltag von schwerkranken Kindern und ihren Familien. Dann, wenn die Kinder nicht im Spital sind, sondern zu Hause, ein paar Stunden oder vielleicht auch rund um die Uhr Betreuung brauchen, vielleicht aber auch zu Hause sind für ihre letzte Lebensphase. Barbara Weber hat viele Jahre Erfahrung als Pflegefachfrau und Pflegeberaterin bei der Kispex, der Kinderspitex vom Kanton Zürich. Sie hat viele Familien begleitet, manchmal über Jahre hinweg bis zum Versterben von einem Kind. Barbara Weber, herzlich willkommen im Paliput. Ich freue mich, dass du da bist. Du erzählst uns heute über Pflege, externe Pflege von Kindern, die schwer krank sind. Ich freue mich, dass du da bist.
Danke, ich freue mich auch sehr, dass ich hier da sein heute und ein bisschen erzählen von meiner Arbeit.
Mhm. Kispex, Kinderspitex im Kanton Zürich leistet spitalexterne Gesundheitsversorgung für Kinder. Was sind denn das für Kinder, die Kispex benötigen?
Es gibt ganz viele verschiedene Situationen, wo die Eltern Unterstützung brauchen durch Kispex. Wenn man zum Beispiel beim ganz kleinen Baby anfängt, dann sind das im einfachsten Fall Kinder, die mit Magensonde heimgehen, weil sie aus irgendeinem Grund zu wenig trinken mögen und die Eltern dann ab und zu noch Unterstützung brauchen im Handling oder in der Beurteilung des Kindes. Es können aber auch Kinder sein, die grosse Operationen hatten, am Herz, am Darm, die dann daheim Unterstützung brauchen in der Beurteilung des Allgemeinzustands, Verbandwechsel vielleicht, Überwachung von der Vitalzeichen, Versorgung von der Stomie. Es können sein, Kinder, wo Frühgeburtlinge sie sind, wo heimgehen mit Sauerstoff, wie sie es noch nicht ganz ohne schaffen. Wir betreuen viele Kinder, wo ein Problem haben mit dem Atemweg oder mit dem Atemzentrum, wo heimgehen mit einer Trachealkanüle oder Trachealkanüle und Beatmung.
Mhm.
Und das sind dann sehr grosse Installationen zu Hause.
Sag doch schnell Trachealkanüle. Kann man das kurz schnell erklären, was das genau ist?
Das ist ein Atemweg, der über eine Kanüle, die im Hals eingelegt wird, von außen funktioniert.
Mhm.
Dort kann man dann auch eine Beatmung anschliessen. Das heisst, das Gesicht des Kindes ist frei.
Mhm. Okay, danke.
Wir betreuen in einem grossen Teil auch Kinder mit schweren Gendefekten, mit sehr unterschiedlicher Ausprägung und unterschiedlichem Bedarf an Unterstützung. Die betreuen wir sehr häufig dann lang, viele Jahre. Kinder mit schweren Hirnschädigungen, zum Beispiel gerade unter der Geburt, gibt es immer mal wieder auch, dass es schwere Zwischenfälle gibt,
mhm,
wo dann Epilepsie entwickelt. Kinder nach Unfall, wo vielleicht einen Oberschenkel gebrochen haben und dann einen sogenannten Fixateur extern haben. Das ist so ein Gestell, das den Knochen fixiert, wo man dann halt täglich Verbandwechsel macht. Diesen Kindern geht es natürlich sonst einigermaßen gut. Wir haben häufig auch Kinder mit für Antibiotikatherapien, intravenös. Das, was man vielleicht am meisten hört, sind Kinder mit Borreliose nach Zeckenbiss, wo dann einfach eine gewisse Zeit Antibiotika brauchen. Und das kann man eben auch daheim machen. Wir betreuen Kinder mit schweren Nierenleiden, mit terminaler Niereninsuffizienz, wo dann mit einem Gerät eine sogenannte Peritonealdialyse überkommen über die Nacht. Das ist auch eine sehr komplexe Angelegenheit mit sehr viel Material. Kinder, die ein Blasenproblem haben, wegen zum Beispiel Spina bifida, wo Blasen nicht kontrollieren können, gehen wir vielleicht gut katheterisieren in die Schule, in Kinski, bis sie das selber können. Wir gehen in die Schulen auch oder in Kinski zu Diabeteskindern zum Teil, Insulin spritzen. Wir haben viele Kinder mit Epilepsien oder anderen Erkrankungen, die viel Medikamente brauchen, wo wir Medikamente richten. Wir betreuen auch onkologische Kinder, sei es das für Antibiotikatherapie oder für Neupogenspritzen. Das ist ein Medikament, das man verabreicht, wenn die weißen Blutkörper zu tief sind während der Behandlung. Und das wird dann eine gewisse Zeit gebraucht. Und manchmal machen das die Eltern selber und manchmal brauchen es halt Kinderspitex. Dann ist ganz ein wichtiger Punkt natürlich auch für mich, Kinder, die im Rahmen von ihrer Diagnose am Palliativcare-Team vom Kispi angebunden sind. Das kann längerfristig sein. Es kann aber auch sein, dass sich Kinder zu Hause oder im Kispi plötzlich schwer verschlechtern und die Eltern das Kind wollen heimnehmen für die Sterbephase. Eine Besonderheit in der Palliative Care ist eine pränatale Betreuung. Das könnte sein, pränatale Gespräche mit einer Familie, wo ein Kind erwartet mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, wo das Palliative Care vom Kispi schon ganz früh daran denkt, den Kontakt herzustellen mit den Kispex, wo ich schon mehr als einmal dann Gespräche geführt habe in der Familie. Ich bin vor Ort gegangen, habe sie kennengelernt. Einfach, dass sie ein bisschen eine Option schon haben, was wäre eventuell möglich, wenn mein oder unser Kind auf die Welt kommt und Unterstützung braucht.
Ja.
Die Auflistung ist jetzt natürlich nicht vollständig, aber es ist so ein bisschen Überblick.
Also es ist ja unglaubliche Bandbreite, was ihr alles abdeckt, oder? Und ihr habt Kinder, die wieder gesund werden können. Ihr habt aber auch Kinder, die in einer palliativen Situation sind, will heissen, mit einer lebenslimitierenden, lebensverkürzenden Erkrankung.
Ja, aber die vielleicht mehrere Jahre mit einer guten Lebensqualität könnte heim sein, in die Schule gehen.
Ja. Also das habe ich jetzt vorhin auch rausgehört, dass ihr geht auch in Schulen, wenn das nötig ist.
Ja.
Und ihr geht zu den Familien heim.
Ja.
Und das mit der pränatalen Begleitung habe ich jetzt also auch festgestellt, weil ich nämlich gerade im letzten Podcast eine Mutter hatte, die 6 Wochen vor der Geburt erfahren hat, dass ihr Kind wird mit einer Hirnschädigung auf die Welt kommen. Und ich habe sie dann natürlich klar gefragt, ja, hast du denn Unterstützung gehabt in dieser Zeit bis zur Geburt? Und sie hat gesagt, nein. Woher auch? Von wem auch? Und das bietet ihr also auch an?
Ich habe ganz ein eindrückliches Erlebnis von einem dieser Gespräche mit einer Familie, pränatal, wo eines Tages mir die Mutter am Abend anruft und sagt, ihr Kind sei leider im Uterus verstorben. Und sie sei jetzt im Spital am Gebären. Und wir haben sie einfach in einen Gebärsaal geschoben und lassen sie jetzt allein. Oh, und dann sage ihr in Sinn gekommen, das Gespräch, das sie geführt hatte, da zumal, hat meine Nummer noch gehabt, das war mehrere Wochen her. Und hat dann einfach gefunden, dann rufe ich jetzt einmal dort an und schaue, ob ich sie erreiche. Und ich habe dann mit dem Palcare-Team vom Chispi noch geredet am Abend, wie könnten wir jetzt die Familie unterstützen. Und wenn die Mutter das hätte wollen, wäre ich dann also auch in Gewährsaal dort.
Ja.
Nicht als Kispex, mehr als wie Freundin von der Familie.
Ja, ja.
Weil das wäre ja dann vielleicht nicht ganz einfach gewesen, also als Institution,
ja, klar,
sich reindrängen.
Ja, genau, genau. Und, aber als persönliche Begleitung dann. Ja. Ja.
Und ganz ein anderes eindrückliches Erlebnis hatte ich auch, als ich eine pränatale Begleitung gemacht habe, wo man gedacht hat, das Kind wird eventuell Geburt gar nicht überleben. Es ist auf die Welt gekommen, es hat gewisse Einschränkungen gehabt, aber alles in einem so weit guten Rahmen. Und ich konnte nachher können, im Rahmen von der Bedarfsabklärung, die Familie hat schon Unterstützung gebraucht von der Kispex, mich können aus palliativer Sicht verabschieden.
Kannst du das genauer ausdeutschen?
Also, das Kind war jetzt nicht mehr palliativ gewesen.
Ah, okay.
Und das hat mich so enorm gefreut, dort können dieser Familie sagen, es war eine wunderbare Begegnung mit ihnen, aber mich braucht es als palliative Betreuung jetzt nicht mehr.
Okay, also eigentlich besser als prognostiziert.
Viel besser als prognostiziert.
Schön. Wie kommen dann die Kinder zu den Kispex? Also aufgrund von der Bandbreite der Diagnose nehme ich an, da ist alles möglich. Kannst du das mal vielleicht ein bisschen erläutern?
Die meisten Anmeldungen, die kommen vom Kispi, vom OSZ, vom Triemli, vielleicht sogar einmal von Basel, aber schon selten. Manchmal werden die Kinder angemeldet über Kinderärzte, Kinderärztinnen. In einer selteneren Fall melden sich Eltern selber oder Angehörige. Und palliative Anmeldungen, die kommen immer direkt vom Palcare-Team vom Kispi zu der Pflegeberatung der Kispex.
Die Spitex kennt man eigentlich in erster Linie für die Pflege von erwachsenen Menschen zu Hause. Was für Unterschiede gibt es denn zu der Kinderspitex? Also gibt es da irgendwie, oder ja, sag doch mal, was anders ist.
Es gibt viele Sachen, die anders sind. Einfach zum Vorausschicken, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das betrifft ein bisschen alles. Wenn man bei einem Kind muss eine Intervention vornehmen muss, zum Beispiel eine Spritze verabreichen, Verbandwechsel machen, Infusion verabreichen, dann braucht es viel Zeit. Zeit, Einfühlungsvermögen, Kreativität, zum Teil natürlich Überredungskunst, dass man das Kind ohne Angst dazu bringt, mitzumachen. Also das heisst, man kann nicht reinkommen und sagen, «Hoi, ich bin jetzt da, ich mache die Spritze, tschüss, adieu.» Ja. Viele von unseren Einsätzen dauern mehrere Stunden, je nach Diagnose und je nach Aufwand. Wir bieten bei gewissen Kindern auch Nachtwachen an. Das gibt es bei den Erwachsenen im normalen Rahmen so nicht. Das sind Nachtwachen die ganze Nacht, also 8 Stunden.
Und dann geht es dann darum, die Eltern zu entlasten?
Ja. Das betrifft allermeistens Kinder mit Trachealkanüle. Kinder mit Trachealkanüle und Beatmung und vielleicht noch Sauerstoff. Oder in deinen Fällen auch palliative Kinder in einer schwierigen Phase. Und das Ziel ist, dass dann die Eltern schlafen können. Weil Kinder mit Trachealkanüle, die muss man immer wieder absaugen, die muss man überwachen, Beatmung dasselbe. Also da ist ein Schlaf x-fach unterbrochen von den Eltern, wenn sie das Kind selber betreuen in der Nacht. Und ähnliche Situationen könnten natürlich sein, wir machen auch Körperpflege, wir mobilisieren auch Patienten. Wie der Erwachsenen-Spitex auch, wir richten auch Medikamente. Ich denke, wir machen einfach noch viele andere Sachen, die Erwachsenen-Spitex nicht kann übernehmen kann. Was wir natürlich gar nicht machen im Vergleich zu den Erwachsenen-Spitex, ist Haushaltsarbeiten.
Ja.
Und auch wenn wir mittlerweile regionalisiert sind, gibt es immer noch zum Teil für uns sehr lange Arbeitswege. Was der Erwachsenen-Spitex nicht hat.
Ja, das ist wirklich lokaler, glaube ich.
Lokaler. Auch wenn wir hier in Zürich eine Region haben, kann es eben sein, dass das geht von Schlieren bis Richterswil.
Ja. Ja, das ist wirklich gross, ja.
Und das ist dann eben gleich, das ist nicht zu verachten, der Verkehr. Meistens macht man das mit dem Auto. Und der Stau und einfach halt die Zeit, die man braucht.
Du hast vorhin so ein Beispiel gebracht, dass du nicht einfach kannst zu den Kindern heimkommen, «Hoi, ich bin jetzt da, ich mache dir jetzt die Spritze und gehst wieder.» Ich kann mir noch vorstellen, dass das sicher noch recht herausfordernd ist, wenn ein Kind Angst hat, zum Beispiel jetzt gerade vor einer Spritze oder so. Oder sonst einer Behandlung. Wie gehst du da vor? Was machst du?
Also wir versuchen dann eventuell mit den Eltern und je nachdem auch mit dem Kind zusammen irgendeine Strategie zu entwickeln, wie man das könnte. Es gibt zum Beispiel Kinder, die vielleicht schon ein bisschen grösser, Kindergarten und Eltern, oder vielleicht schon ab 4, 5, die können sagen, okay, also sie dürfen entscheiden, welches Bein. Sie dürfen, das ist sowieso klar, wenn es nicht anders muss sie. Sie dürfen zum Beispiel sagen, jetzt.
Ja.
Oder es gibt Kinder, die zählen zurück. Oder es gibt Kinder, die müssen dann die Mami ganz fest heben und drücken. Und wir dürfen nicht sagen, wenn wir spritzen, sondern einfach dann gerade.
Ja.
Oder es gibt Familien, wo das mit Bildli, mit Kleberli, wo man ein Bild gestaltet. Das ist nicht nur bei Spritzen, auch bei Verbandwechsel zum Beispiel, wo das Kind etwas extrem gern hat. Pferd oder irgendwelche Tiere. Habe ich mal mit einer Familie ein Bild gemacht von einer Weide, wo es dann hat können, trösteln. Ich habe dann so Kleberli gehabt. Bringe ich dann halt mit, wo das Kind hat können, jedes Mal, wenn es fertig war, ein Kleberli aufkleben.
Ja.
Das ist aber immer ganz wichtig, dass man das in Absprache mit den Eltern eben macht, was sie wollen.
Du hast gesagt, ihr verbringt häufig viel Zeit bei den Kindern und den Familien. Was macht ihr denn so in dieser Zeit? Also geht es auch mal darum, zum Beispiel einfach eine Mutter oder einen Vater zu entlasten, eine gewisse Zeit? Oder macht ihr vor allem pflegerische?
Es kommt ganz natürlich auf die Diagnose des Kindes an. Was das überhaupt, also von der IV, dann kann abgerechnet werden.
Ja.
Ob wir jetzt einfach einen Verbandwechsel machen, bei so einem Kind, da können wir nicht die Eltern entlasten. Wir können sie vielleicht entlasten, dass sie den Part nicht übernehmen müssen, weil es dem Kind vielleicht wehtut. Dann ist das einfacher, es macht es jemand aussenstehend. Bei einem Kind mit einer Trachealkanüle und Beatmung, dort ist es natürlich schon so, dass dann die Eltern auch in dieser Zeit, wo wir da sind, wenn wir 4, 5 Stunden da sind, zum Beispiel Arzttermine wahrnehmen, gehen posten, etwas mit Geschwistern, die Kinder machen. Das geht, wenn das unter sogenannte 24-Stunden-Überwachung läuft von der IV. Dort dürfen wir auch mal mit so einem Kind voraus spazieren. Sonst ist das wie nicht machbar als Entlastung. Wir sind keine Entlastung. Wir machen medizinische Massnahmen. Und das ist natürlich manchmal nicht ganz einfach.
Wie meinst du das?
Auch den Eltern gegenüber zu sagen und der IV gegenüber, die die Stunde verfügt hat.
Also dass das auch ein bisschen, manchmal ein Missverhältnis ist. Vielleicht, du siehst wahrscheinlich, die Familie bräuchte mehr.
Ja, ja.
Aber die IV genau. zahlt nicht mehr.
Genau. Und da geht es um Minuten.
Tatsächlich.
Ja.
Gerade so die nächste Frage. Schließt sich an das an, wie viel Betreuung oder wie viel Zeit für Gespräche liegt dann da auch drin? Also ich nehme noch, Gesprächsbedarf ist sicher ja auch, ja, gerade wenn ein Kind fest belastet ist, sicher gross bei der Familie.
Also bei längeren Einsätzen, da hat man mehr Zeit. Und da kann es schon mal sein, dass auch eine Familie das extrem braucht, vielleicht eine Mutter, auch mal können abladen. Oder halt auch mal wirklich dann etwas für sich machen können. Vielleicht sogar schlafen. Bei kürzeren Einsätzen, wo eine Stunde oder noch weniger, da hat man einfach die Möglichkeiten nicht. Da ist man einfach in diesen medizinischen Massnahmen drin, die man muss erledigen muss. Wie auch gebunden.
Ja. Du wirst ja wahrscheinlich gut spüren, wenn du siehst, eine Familie oder Eltern sind sehr stark belastet, kannst du etwas anbieten? Also, oder kannst du das vielleicht wie eine Alternative anbieten, wo sie sich hinwenden können oder wo sie Hilfe bekämen, wenn sie gerade zum Beispiel jetzt das Gespräch bräuchten, wo du nicht kannst Zeit dafür aufwenden kannst?
Wenn ich sehe, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt und wenn ich auch merke, die Eltern sind sehr stark gefordert, was sie natürlich schon sind, aber eben vielleicht jetzt zu stark, dann kann ich auch mal schauen, von uns aus, was könnten wir anbieten? Könnten wir einmal anbieten, dass wir mal ein paar Stunden einen Abendeinsatz machen, dass sie, die Eltern vielleicht, miteinander mal können, gut zu Nacht essen.
Ja.
Oder irgendetwas mit sich, für sich allein machen. Wir können in dieser Zeit natürlich Geschwister nicht mithüten. Da müssten sie oder müssen sie jemanden haben für Geschwister. Was wir auch vielleicht anbieten können, ist einmal eine Nacht. Vor allem in palliativen Situationen. Und das sind aber natürlich immer Einsätze, wo man mal zuerst mal über Spenden finanzieren muss. Wo man muss schauen muss, ist das möglich. Und wenn ein Kind palliativ angeschlossen ist, dann haben wir natürlich auch noch die Möglichkeit über die Sozialarbeiterin vom KISPI, dass man dort schaut, was gäbe es noch für andere Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel Propallium. Ist das etwas, wo die Eltern wettet, könnt zulassen? Es geht halt häufig auch darum, es sind noch mal mehr Leute, die kommen. Und auch was man muss sehen mit den KISPEX-Einsätzen, jedes Kind hat nach einer gewissen Zeit sein Team.
Ja, ja.
Aber wenn das ein Kind ist mit einem grossen zeitlichen Aufwand, ist das Team relativ gross. Wenn ein Kind noch Nachtdienst hat, wie zum Beispiel die Trachealkanülenkind oder die beatmeten Kind, dann kann das halt schon eine grosse Gruppe werden, wo dann da immer in diesem Haushalt ein- und ausgeht.
Ja. Also ist dann auch schwierig, wegen der Privatsphäre
zu
halten, oder?
Ja. Und die vielen verschiedenen Leute mit verschiedenen Einstellungen, verschiedenen Persönlichkeiten. Und man ist doch eigentlich selber schon genug gefordert.
Ja. Ihr betreut Familien ja häufig während Jahren, also über Jahre hinweg, wenn ein Kind eine längere Krankheitsdauer hat. Wie vertraut wird man da mit einer Familie?
Also bei so einer langen Betreuungszeit wachsen einem natürlich die Familie und die Kinder schon ans Herz. Klar ist sie ist immer verschieden. Es ist nicht jede Familie, jedes Kind gleich. Ich habe jahrelang Einsätze gemacht, zum Beispiel bei einer Familie mit Zwillingen, wo beide schwerst beeinträchtigt sind. Und dort habe ich mit der Mutter zusammen die Kinder gepflegt, habe Essen eingegeben, wir haben sie mobilisiert in Reha-Bögi, nachher später in Rollstuhl, wo sie grösser waren. Und da haben wir auch oft herzhaft gelacht oder haben Rezepte austauscht. Oder ja, das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt, weil wir dann auch ein grosser sozialer Kontakt sind, gerade bei so einer Familie. Und wir bringen wie das Leben von außen zu ihnen heim. Und zu dieser Familie jetzt zum Beispiel habe ich immer noch einen sehr guten Kontakt, obwohl ich selber dort nicht mehr in der Pflege bin.
Wenn Eltern ein schwerkrankes Kind 24-7 pflegen und betreuen, kostet das ja physisch und emotional enorm Kraft. An was merkt ihr, dass Belastung zur Überlastung wird? Was sind das für Anzeichen, die ihr dann vielleicht spürt?
Es sind manchmal ganz feine Anzeichen. Wenn ein schwerkrankes Kind 24-7 zu pflegen, das braucht enorm viel Ressourcen. Je nachdem hat man ein Umfeld, das einem hilft, das gut unterstützen kann. Nachbarn, Grosseltern, Schwestern, Brüder von den Eltern. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Jederzeit vielleicht müssen mit einer Verschlechterung rechnen vom Kind. Wir müssen immer im Auge behalten, dass es ist nicht eine Situation von einer Woche, von einem Monat, sondern die Eltern müssen die Kräfte auch noch einteilen für eine unbestimmte, lange Zeit. Und es kann sein, dass wenn man häufig dort im Einsatz ist, dass einem auffällt, dass die Mutter vielleicht ruhiger ist, bleicher, müder aussieht oder es auch äussern kann, dass sie wirklich jetzt an einer Grenze angelangt ist. Es kann sein, dass Angehörige einem mitteilen, dass sie das Gefühl haben, dass sie jetzt eine Grenze bald überschritten. Und dann muss man mit dem Behandlungsteam, sei es das Palliativcare-Team oder ein anderes Behandlungsteam, das man hat, dann auch schauen, wie weiter. Wie könnte man die Familien unterstützen?
Wie schaut ihr dann das Familiensystem an? Also das sind ja eben die Eltern einerseits, dann sind vielleicht auch geschwisterte Kinder da, sind vielleicht noch Grosseltern involviert. Wie macht ihr das? Wie holt ihr da so die ganze Familie ins Boot?
Wir versuchen im Rahmen von unseren Möglichkeiten, je nach Einsatz, was wir dann auch haben, Geschwisterte möglichst mit einbeziehen. So viel habe ich vielleicht auch eine Schwester, einen Bruder dabei, der mir hilft, eingrämen.
Also du bindest es dann quasi ein in so die Pflege.
Wenn sie das wollen. Ich habe aber auch schon bei der Pflege von einem Bruder die Schwester nebendran gehabt, mit ihren Wörtchen gelernt. Also das ist einfach so, wie es gegangen ist, weil das Kind auch das gesucht hat.
Ja.
Es ist natürlich, zeitlich sind wir häufig nicht in der Lage, noch mehr Zeit für Geschwister oder für das gesamte Familiengefüge einfach zu investieren. Außer das ist vielleicht in einer palliativen Situation, wo wir ein bisschen flexibler sind, auch mit Spendengeldern. Und man dann vielleicht auch merkt, dass zum Beispiel der eine Grossvater ganz fest Mühe hat mit der Situation, wo man dann wieder über das Palliativcare-Team kann mit der Psychologin schauen kann, ob da noch die Gespräche stattfinden. Es ist nicht einfach. Ganz wichtig sind einfach immer die verschiedenen Behandlungsteams, die auch noch dahinter stehen. Und Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen vom KISPI.
Wie häufig findet dann so Rundtischgespräche statt? Also das sind ja wahrscheinlich eben...
Ist sehr unterschiedlich natürlich. Je nach Diagnose und je nach Komplexität. Wenn jetzt zum Beispiel ein beatmetes Kind nach langer Zeit, die kommt vielleicht manchmal erst nach einem Jahr das erste Mal heim.
Ja.
Da findet zuerst einmal ein rundes Gespräch statt. Was braucht alles? Es wird eine Bedarfsabklärung geben. Was sind noch gewisse Schwierigkeiten, die man noch klären muss? Es kann sogar sein, dass man noch zuerst die Wohnung wechseln muss, weil das gar nicht möglich ist in der Wohnung, wo sie gerade aktuell sind. Oder Rundtischgespräch bei einem langjährigen Kind, wo sich Themen verändern, wo zum Beispiel in eine neue Schule kommt oder wo es Schwierigkeiten gibt bei einem gewissen Teil der Pflege, dann wird es mal wieder ein Rundtischgespräch geben. In einer palliativen Situation, wo wir ein Kind vielleicht in der End-of-Life-Phase daheim haben, kann es sein, dass wir uns jede Woche einmal über Teams schnell treffen mit dem Polcare-Team.
Mhm. Also online?
Online. Ja. Mhm. Einfach zum mal schnell schauen, was haben wir noch für Fragen? Ja. Wo bräuchten wir Unterstützung? Mhm. Einfach kurz, vielleicht eine halbe Stunde, einfach was es braucht, dass wir wieder miteinander weiterarbeiten können. Manchmal sind bei so rundes Gespräch aber auch externe Dienste dabei, sagen Sie das je nachdem auch mal KISP.
Ja.
Also jetzt nicht bei selbst bei palliativen Situationen, sondern es gibt natürlich viele andere mögliche Situationen, wo einfach ganz, ganz schwierig ist für eine Familie.
Mhm. Also was genau meinst du für Schwierigkeiten?
Wo vielleicht eine Mutter zwei Kinder hat mit einer gleichen Diagnose, wo einfach eine gewisse medikamentöse Therapie und eine diätetische Ernährungstherapie wichtig ist, aber die Mutter nicht so ganz genau so machen will, wie das eigentlich sollte sein vom Behandlungsteam her. Mhm. Und wir dann so ein bisschen im Clinch sind, dazwischen, weil wir sind bei der Mutter vor Ort und der Arzt oder das Behandlungsteam hat die Werte. Und dass man vielleicht dort muss schauen, was braucht die Familie sonst noch für Unterstützung.
Mhm. Mhm. Weil es ja möglicherweise ums Wohl vom Kind geht, genau. Wo dann gefördert wäre.
Ja,
oder?
Genau.
Mhm. Ja, okay. KISPEX leistet auch komplexe medizintechnische Massnahmen, damit die Kinder daheim gepflegt werden können. Kannst du mal sagen, was das so für Massnahmen sind, die ihr da leistet?
Komplexe medizinische Massnahmen sind zum Beispiel das Richten von sogenannter parenteraler Ernährung. Das ist eine Ernährung, die über die Infusion immer während der Nacht verabreicht wird. Die Ernährung läuft über eine Infusionspumpe, hat verschiedene Zusätze, die man richten muss. Und die Kinder haben einen speziellen Katheter, wo dann am Morgen wird die Infusion wieder abgehängt und dann sind sie den Tag durch einigermaßen frei. Wir betreuen aber auch Kinder mit Peritonealdialyse, die ich vorher schon mal angetönt habe. Die Bauchfelldialyse, die über eine grosse Maschine, wo ein Computer ist, stattfindet. Das findet auch in der Nacht statt. Über einen Katheter, der im Bauchraum eingelegt ist, einen sogenannten Tenkoff-Katheter, wo dann während 12 bis 14 Stunden immer wieder Flüssigkeit im Bauch hineingepumpt wird und wieder rausgelassen.
Mhm.
Das ist natürlich auch mit einem enormen Materialaufwand verbunden. Wir betreuen auch beatmete Kinder, die wirklich zu 100% auf ihr Beatmungsgerät angewiesen sind.
Mhm.
Bei all diesen komplexen medizinischen Massnahmen haben die Familien riesige Materialmengen zu Hause. Das sieht häufig auch ein bisschen aus wie in einem Spital. Die Lagerung und das Bestellmanagement, Das ist eine grosse Herausforderung.
Mhm.
Und gerade das Bestellmanagement übernehmen wir häufig dann für die Familie.
Das Bestellmanagement von zum Beispiel jetzt die Nahrungszusätze, die du vorhin gesagt hast.
Die ganzen Infusionen, ja. Alle Nadeln, Spritzen, mhm. Pflasterli. Bei der Dialyse sind das natürlich die Lösungen.
Ja.
Sie müssen sich vorstellen, dass sie wird einmal pro Monat wird vielleicht eine Ladung von 40 Kisten an 12 Liter geliefert. Das muss man auch noch zuerst können. Mhm. Irgendwo verstauen in einer
ja.
Wohnung.
Ja.
Und das Materialbestellmanagement ist so etwas Wichtiges, weil wenn einem nur eine Spritze fehlt oder eine Nadel, dann kann man so nicht weiterarbeiten.
Ja. Das leitet jetzt vielleicht aber auch gerade ein bisschen das nächste Thema über. Du hast es ja jetzt angetönt mit diesen komplexen Massnahmen. Was sind dann die grössten fachlichen Herausforderungen für euch bei den Kischbex? Was braucht es da auch an Ausbildungen?
Um bei den Kischbex zu arbeiten, braucht man eine HF-Ausbildung. Das heisst, eine Pflegeausbildung mit höherer Fachschule.
Mhm.
Also das ist so das Minimum. Man kann ja. auch mit Fachhochschule kommen. Bei gewissen medizintechnischen Massnahmen ist es auch von Vorteil, wenn man intensivmedizinische Zusatzausbildung
mm-hmm.
hat.
Mm-hmm.
Das ist aber nicht Voraussetzung.
Mm-hmm.
Weil gerade beatmete Kinder, die werden ja im Spital auch nicht auf der normalen Abteilung gepflegt, sondern auf der Intensivstation.
Ja.
Wenn man palliative Kinder betreut oder sterbende Kinder, vor allem auch, da muss man schon eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen und eine gefestigte Persönlichkeit mhm. haben. Das kann man nicht einfach lernen. Und es gibt vielleicht Pflegende, die sich das einfach nicht vorstellen können. Und mhm. dann finde ich das aber auch okay.
Aber könnte man dann bei euch arbeiten und sagen, aber wenn dann ein Kind stirbt, will ich nicht...
Ja.
dabei sein, das geht.
Ja.
Ja, also ihr dünnt dann
es ist ganz, ganz wichtig, mhm. dass so etwas auch im Team mhm. besprochen wird.
Mhm.
Dass jemand sagt, ich traue mir das im Moment nicht zu tun.
Mhm.
Und dann schaut man, dass man die Leute aus dem Team nimmt.
Mhm.
Oder in ganz komplexen palliativ-terminalen Situationen sind das meistens auch noch ganz wenig Leute im Team.
Mhm.
Die auch schon viel Erfahrung mitbringen.
Ja. Man muss ja die Erfahrungen mal gemacht haben, oder? Man kann ja,
ja.
eigentlich nur lernen ja. in der Praxis,
ja.
oder? Mhm. Mhm. Kannst du sagen, was das für Situationen sind, wenn du sagst, komplexe, palliativ-terminale Situationen? Was heisst das genau?
Eine Situation wäre vielleicht, wenn eine Familie das Kind im Kispi hat, auf einer Intensivstation, das Kind verschlechtert sich. Man steht so vor der Frage, wie weiter, und die Familie entscheidet sich, sie möchte gerne das Kind heimnehmen, zum mhm. Sterben.
Mhm.
Das ist eine unübliche Situation. Das Kind hat vielleicht noch Infusionen. Viele Infusionen, viele Medikamente, die alle noch bleiben. Und da finden dann viele Gespräche statt. Und es ist also möglich, haben wir auch schon gemacht, Kindheit zu nehmen
mhm.
von der Intensivstation für mhm. zum Versterben.
Verstehst du den Wunsch bei einer Familie, dass
ja.
sie sagt, das Kind
ja.
soll heim?
Mhm. Den verstehe ich gut.
Mhm.
Und ich finde es schön, dass es nicht mehr ganz so schwierig ist, Teams zu überzeugen.
Mhm.
Beim ersten Mal, als ich es erlebt habe, war das wirklich schon ein langer Kampf von den Eltern, wo die Ärzte vor allem haben überzeugen müssen, dass das geht.
Ja.
Und das ist sehr gut gekommen. Also sehr gut, ich denke, weil das dann der Wunsch war von den Eltern, der dem vollumfänglich hat können entsprochen werden.
Mhm. Mhm.
Also da hat dann schlussendlich, wo man dann all die Hürden überwunden hat, auch wo ein leitender Arzt von der Intensivstation sagt, ich stehe da dahinter, ich unterstütze euch. Es haben viele Gespräche stattgefunden, man hat die heißen Sachen alles vorbereitet. Der leitende Arzt hat mit einer Pflegenden von der Intensivstation das Kind mit der Ambulanz heimgebracht. Daheim hat das Palliativ-Care-Team, also eine Ärztin vom Palliativ-Care-Team und ich mit der Familie gewartet, haben das Kind in Empfang genommen. Und das war eine wunderschöne, man kann es so sagen, Übergabe gewesen.
Ja.
Also sehr feinfühlig, auch vom IPS-Arzt, dann zu der Palliativ-Care-Ärztin. Und irgendwann hat sich dann das Kispi-Team verabschiedet wieder und wir haben das Kind weiter betreut. Und da haben sich die Eltern, glaube ich, wirklich gehört gefühlt.
Ja. Wenn wir gerade schon so ein bisschen bei den Pflegefachpersonen sind, was sie brauchen und was sie mitbringen sollten, erzähl doch mal von deinem eigenen Werdegang. Wie bist du das geworden, wo du bist?
Ich habe einmal angefangen mit einer Ausbildung in der Pflege für Kinder und Erwachsene. Ich habe alles gerade kombiniert können machen. Das hat es damals mal gegeben. Dann habe ich nach 2 Jahren dann noch intensivmedizinische Zusatzausbildung gemacht, wo wieder 2 Jahre geht. Habe dann auf der Intensivstation geschafft und bei den Erwachsenen.
Ja.
Habe dann Familie gegründet. Habe als Familienfrau längere Zeit geschafft und während dieser Zeit ganz viele Tageskinder auch betreut. Dann wollte ich wieder in den Beruf zurück und ich habe einfach gewusst, ich will wieder etwas machen mit Kind. Ich will aber nicht unbedingt in ein Spital. Und so bin ich dann bei der Kispex gelandet. Und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich immer wieder in die Situationen auch reinkomme, von palliativer Betreuung, palliativer Begleitung am Schluss in der End-of-Life-Phase und habe darum dann noch ein COS gemacht in Palliativcare.
Was ist denn für dich so das Herausforderndste an deiner Arbeit, wenn du so auf deine Berufsjahre zurückschaust? Also vor allem jetzt natürlich in Bezug auf Kispex.
Ich habe ja auch im Spital geschafft, auf einer Intensivstation, auf verschiedenen Abteilungen. Ja,
aber nicht ausschließlich für Kinder, oder? Sondern
nein.
Auch für Erwachsene.
Auch für Erwachsene. Und habe dort gemerkt, der Zeitdruck nimmt enorm zu. Die Zeit, die man hat für den einzelnen Patienten, ist immer weniger. Und dann bin ich zur Kispex gekommen und habe gemerkt, jetzt habe ich endlich mal mehr Zeit für die Kinder. Das ist am Anfang ist das wirklich auch noch so gewesen. Das hat sich jetzt leider auch wieder verändert. Also Familie, wir kämpfen für jede Minute, die von der IV oder von der Krankenkasse gezahlt wird, so dass man eben nicht nur den Verbandwechsel machen kann, sondern halt wirklich in aller Ruhe auch noch vielleicht die Schwester das Pflasterli aussuchen, wo man am Schluss noch drüber klebt, oder?
Ja.
Dass man die Zeit hat, auch auf Fragen von den Eltern einzugehen. Und das ist, ja, in palliativen Situationen hat man das noch eher, ist man flexibler, weil man dort auch noch eher auf Spendengelder zurückgreifen kann. Ja. Es ist manchmal sonst schon ein bisschen deprimierend auch, wie wenig, dass man eben kann an einem Thema bleiben mit den Eltern.
Du hast jetzt gesagt, in palliativen Situationen kann man sich mehr erlauben, weil man kann auf Spendengelder zurückgreifen kann. Das ist zwar im ersten Moment gut, dass man dort mehr Geld zur Verfügung hat, aber eigentlich ja auch tragisch, dass es muss über Spenden finanziert werden, wenn ein Kind in einer lebenslimitierenden Situation ist, oder?
Man hat schon auch mehr Möglichkeiten von der IV.
Dann,
also, dann kommen es einem schon auch mehr entgegen.
Ja. Okay. Gibt es Sachen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Oder vielleicht auch Kinder, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Einerseits natürlich die Familie der Zwillinge, die du schon erzählt haben. Und andererseits sind das aber schon meistens einfach Begegnungen mit, ganz intensive Begegnungen mit Familien von palliativen Kindern. Oder eben, wenn man, ich habe lange jetzt auch ein beatmetes Kind betreut, das palliativ angebunden war, weil man am Anfang gedacht hat, das Kind hat nicht wirklich eine grosse Chance in der nächsten Krise. Und da hat sich jetzt das Palliativ-Care-Team zurückziehen können, weil das Kind extreme Fortschritte gemacht hat. Es lacht, es braucht zwar seine Beatmung noch, aber es geht ihm einfach so viel besser. Die Interaktion, also mit den Eltern, mit uns, es ist einfach so eine Freude zum Schauen. Und das war auch eine sehr schöne Sitzung gewesen, nachher mit dem Palliativ-Care-Team, wo alle Teams, die sonst noch involviert waren, haben können erzählen, wie gross das Fortschritt ist. Dass man sich da jetzt aus palliativer Sicht zurückziehen kann. Das ist schon eines meiner schönsten Erlebnisse, würde ich sagen.
Ja, schön. Wir haben es vorhin schnell angesprochen, Kischbex ist auch spendenfinanziert. Wie hat das oder wie beeinflusst das deine Arbeit oder eure Arbeit?
Wir haben zum Teil Spenden, die zweckgebunden sind. Und man muss halt dann immer wieder irgendwie einen Weg finden, wo gibt es jetzt noch irgendeinen Topf, wo man Eltern unterstützen könnte. Eltern unterstützen mal innen, wie ich vorher schon mal gesagt habe, an einem Abend mal das Kind betreuen, dass sie einfach etwas für sich machen können, mal können ehbar sein wieder. Oder dass man einmal eine Nacht anbietet. Woher hat es noch ein bisschen Geld?
Ja. Also es ist eigentlich ein dauerndes, aber irgendwie Abwägen suchen, schauen, wie man es irgendwie büscheln kann, oder?
Intern Anträge stellen, können wir zum Beispiel die Familie, das muss jetzt nicht unbedingt eine palliativ angebundene Familie sein. Wie könnte man die Familie mal eine gewisse Zeit noch mit Spendengeldern unterstützen, dass die etwas mehr Entlastung hätten?
Wie erlebst du geschwisterte Kinder? Wie sind sie belastet? Kann man das also ein bisschen allgemein sagen?
Ich erlebe häufig, je kleiner, desto einfacher.
Aha.
Mit ihnen kann man eher mal noch, die kann ich dazu holen, um sie zu fragen, willst du mir helfen bei der Pflege oder willst du mir das machen oder willst du in die Lippen befeuchten, einen Bruder, oder willst du die Hände einmassieren. Bei älteren Geschwistern, die vor allem, wenn sie dann so in die Pubertät kommen, ist es häufig gar nicht mehr einfach. Und da hatte ich dann auch schon die Situation, dass wir gerade in einer palliativen Situation dann die Psychologin versucht hat und auch nicht angekommen ist an die Schwestern.
Ja, es dann einfach zugemacht haben. Und
ja. Haben müssen vielleicht rennen oder Unihockey spielen. Einfach eine andere Art gebraucht haben, um das auszudrücken.
Ja. Kischbex begleitet ja auch Familien dann, wenn ein Kind stirbt. Wir haben es ein paar Mal jetzt angesprochen. Was ist dann die Situation? Wie erlebt ihr das? Und was brauchen die Familien vielleicht am meisten in dieser Zeit?
Wir begleiten immer wieder Familien mit einem Kind in der Sterbephase. Ich habe ganz fest die Erfahrung gemacht, dass für die Familie Selbstbestimmung wichtig ist. Sie brauchen Unterstützung dort, wo sie es wünschen. Sie brauchen keine gut gemeinten Ratschläge. Vielleicht ist es für sie eine grosse Unterstützung, wenn sie ein Angebot haben, 24/7 Helpline-Dienst zu haben, wo jemand jederzeit Tag und Nacht könnte vorbeikommen. Mhm. Der Helplandienst wird von einem kleinen Team von der Kischbex in dem Sinn bereitgestellt, immer nur phasenweise, wenn wir ein Kind haben, das das gerade braucht.
Mhm.
Das ist natürlich relativ aufwendig, weil also, man kann dann nicht, wenn man Dienst hat, in der Nacht irgendwo gross auf Besuch. Ja, das muss man sich dann halt ein bisschen einteilen.
Mhm.
Und das wird natürlich immer wieder evaluiert, auch mit den Eltern. Brauchen sie das noch im Moment? Oder kann man das im Moment wieder pausieren? Wir haben auch noch einen anderen Helplandienst, der einfach nur telefonische Beratung, ja, Unterstützung anbietet.
Ja.
Das ist dann ein grösseres Team und die haben dann einfach die Akten im Kompi, wo sie wissen, okay, jetzt versuchen sie doch das mal, haben sie noch das Medikament oder dieses. Aber rücken nicht aus.
Ja.
Eine Familie, die ich lange betreut habe, wo das Kind auch lange Zeit auf der sogenannten Helpline 2, die zum Ausrücken ist, war, haben mir die Eltern dann einmal rückgemeldet, als ich sie wieder darauf angesprochen habe. Der Helplandienst, der hält nicht unser Kind am Leben, der hält uns als Eltern am Leben.
Ja.
Und das habe ich ganz, ganz eindrücklich gefunden. Durch das, was sie gewusst haben, es ist, kommt jemand, wenn ich anrufe, es nimmt jemand dann gerade ab.
Mhm.
Weil wenn ich am Telefon bin und das Helpline-Telefon läutet, dann gehe ich jemand anderes raus.
Ja.
Und die Eltern haben das ganz, ganz selten benutzt. Vielleicht zweimal. Und am letzten Tag, wo sie gemerkt haben, das Kind verschlechtert sich jetzt massiv, da haben sie auch angerufen. Ich konnte per Zufall gerade Dienst abnehmen können, bin in der Nähe gewesen, konnte gerade vorbei. Und das ist genau das, was die Eltern dann gebraucht haben. Und die Eltern brauchen normalerweise nicht gut gemeinte Ratschläge. Sie brauchen, man muss auch sehr so ein Feingefühl haben, dass wir alle vom Team ein bisschen im gleichen Strick ziehen.
Mhm.
Und nicht der eine gibt den Ratschlag, der andere gibt den. Das verunsichert die Eltern.
Ja.
Und die Eltern können auch häufig ganz klar sagen, was sie wollen oder nicht.
Mhm.
Und sagen dann auch vielleicht einmal, dass sie mit der einen Person Mühe haben und die jetzt einfach in dieser Situation so nicht mehr in der Familie wettet. Das sind ja so Ausnahmesituationen, oder, wo ich das absolut gerechtfertigt finde. Ich unterstütze die Eltern auch immer wieder, um ihre Wünsche klar zu sagen, dass das ganz wichtig ist. Wir sind Gäste bei ihnen.
Mhm.
Das ist der grosse Unterschied auch zum Spital. Das ist ihr Zuhause und wir kommen rein. Und wir richten uns nach den Eltern. Die Eltern brauchen verlässliche, fachlich kompetente Personen, die eine gewisse Erfahrung mit sich bringen in so einer Situation, wenn es ums Versterben geht. Sie brauchen aber auch Menschen. Sie brauchen Menschen, die mit ihnen die Zeit durchstehen, die sie verstehen.
Mhm.
Aus meiner Erfahrung braucht es aber in jeder noch so traurigen Situation auch ein gewisses Mass an Humor.
Mhm.
Man muss auch mal lachen können. Mal die Möglichkeit haben, über Belangloses zu schwätzen.
Ja.
Einfach zum. Das ist manchmal auch ein Punkt, wo die Eltern wieder ein bisschen Kraft schöpfen können. Mhm. Ein Kind daheim in der Familie, in der Sterbephase, zu betreuen, das ist ein sehr intime Moment auch. Ist eigentlich wie die Geburt am Anfang.
Mm-hmm.
Ist der Moment vom Loslassen, vom Versterben, ein Moment, wo die Eltern nicht einfach jeden dabei haben.
Ja.
Die Angehörigen brauchen ein extremes Vertrauen in die Pflegenden, die dabei sind. Ich bestärke die Eltern immer wieder, habe ich vorher auch schon mal gesagt, sagt, was ihr braucht. Sagt, äußert eure Wünsche. Ich habe erlebt, dass die Eltern eigentlich ganz allein mit ihrem Kind wollen sie. Sie fühlen sich soweit gut. Wenn wir, die Pflegenden, ich, zum Beispiel in der Stube oder in der Küche sind, und sie können einfach rufen, wenn sie Unterstützung brauchen. Wie sie das als Familie brauchen, eventuell sogar mit Geschwistern. Aber es gibt auch, was ich fast mehr erlebt habe, Familien, Eltern, die einfach extrem froh sind, dass sie nicht allein sind. Mhm. Und sie jetzt auch die Familie, die gesagt hat, die Helpline 2, die halten uns als Eltern am Leben. Wo ich dann am Schluss auch in der letzten Stunde wieder da war. Die haben mich dann sehr konkret auch immer gefragt, was ist mit dem Sauerstoff? Sollen wir den lassen? Hilft dem Kind jetzt noch? Und als ich dann geäussert habe, ich habe das Gefühl, dass der ihr nicht mehr hilft, dann haben die Eltern gesagt, dann stellen wir ihn ab. Es ist auch das Thema vom Überwachungsgerät, wo viele Kinder vielleicht eine gewisse Zeit noch angeschlossen sind. Schafft man es, dass die Eltern das von sich aus abstellen? Nicht, dass sie am Schluss den Ton vom Alarm noch im Kopf haben. Und die Eltern müssen eben durch ihr extremes Vertrauen, das sie haben müssen, dass die Person, die sie jetzt hier begleitet, sie gut unterstützt, dass das Kind nicht leidet, dass das Kind genug Schmerzmittel bekommt, wenn es es braucht, dass ich aber auch, oder die Pflegenden, die da sind für sie als Eltern. Es kann auch mal sein, dass man einfach die Eltern auch in den Arm nehmen muss. Und sage, ihr macht das so gut. Und immer wieder auch fragen, soll ich einmal wieder rausgehen oder wollt ihr, dass ich da bleibe?
Ja.
Und das sind Momente, die die Eltern nicht so schnell vergessen.
Und wie das gestaltet ist, ist wahrscheinlich sehr zentral auch. Wie nach einer
und jede Familie ist wieder anders.
Genau, also denke ich, muss wirklich auch ein ganz gutes Gespür haben.
Ich glaube, mir hat es auch immer geholfen, dass ich wirklich auch schon ein bisschen älter bin. Einfach verschiedene Sachen schon mal erlebt. Es ist schwierig zu sagen. Und bei der einen Familie klingt das, dass man auch das Thema Ernährung ist immer wieder ein grosses Thema in der End-of-Life-Phase.
Ja.
Dass man die Eltern kann überzeugen kann, auch nicht überreden. Dass es für das Kind jetzt vielleicht besser ist, wenn man gar nichts mehr kennt oder nur so ein bisschen Flüssigkeit, wie man das Gefühl hat, das Kind hat gar keinen Durst oder keinen Hunger. Und wenn halt Eltern finden, nein, das können wir so nicht, dass man sie dann in dem unterstützt, wo sie wollen.
Ja.
Auch wenn sie das Überwachungsgerät nicht abschalten wollen, dass man sie halt vielleicht so unterstützt, dass man immer, halt gerade bevor der Alarm wiederkommt, den Alarm wegdrückt.
Ja.
Ich finde nichts so wichtig wie die Wünsche, die die Eltern haben, dass wir uns denen, nach denen richten.
Wie ist denn das nach dem Versterben vom Kind? Begleitet ihr die Eltern, die Familien weiter? Oder was gehört da von eurer Seite her noch dazu?
Es kommt ein bisschen darauf an, wie man das eingrenzt nach dem Versterben. Ja. Also wenn ich jetzt dabei bin, wie mein Kind, begleite ich natürlich die Eltern nach dem Versterben. Das ist ganz ein wichtiger Bestandteil auch von der Pflege. Ich unterstütze die Eltern in den ersten Stunden. Es gibt Eltern, die sagen, ich will so schnell wie möglich alles Material aus meinem Gesichtsfeld weghaben. Ja. Ich will das Spital nicht mehr sehen. Ich will nur noch mein Kind. Und dann kann es sein, dass ich halt alles Material irgendwie in ein Zimmer hier verfrachte und dann vielleicht am anderen Tag noch mal komme und dann all die, wenn es Maschinen sind, noch diverse Geräte, mit diesen Firmen schauen, dass das abgeholt wird. Ja. Wenn es nicht viel Material ist oder mehr oder minder wenig Material, dann kann es auch sein, dass ich mal alles einfach ins Auto packe und nachher organisiere, wohin. Und wenn es der Wunsch ist von den Eltern, unterstützen wir sie auch bei Fragen zur Abdankung, zur Beerdigung. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht. Oder vielleicht wollen sie auch keine Beerdigung. Wir können ihnen vielleicht Tipps geben, was man noch machen könnte. Wir können den Sarg zum Beispiel schon bestellen und meine Geschwister die anmalen. Das ist manchmal ganz hilfreich, auch für die Familie und für sich. Wir können zusammen etwas so noch gestalten. Wir können die Familie unterstützen in der letzten Pflege. Je nach Kultur, ja, natürlich, genau, wie das dann ist. Bei einer Familie hat mich die Schwester von diesem Bub ganz fest unterstützt. Sie war etwa 7 beim Anlegen. Was ich ihm jetzt anlegen muss, was hat er gerne gehabt? Und sie hat gesagt, und er braucht dann im Fall noch sein Käppi. Und ohne das ist er kaum zum Haus aus. Und er braucht seine Uhr. Aber die Batterie können wir rausnehmen, die braucht er nicht mehr. Und am Schluss hat sie gesagt, und eine Taschenlampe braucht er.
Hat sie auch erklärt, warum?
Dass er etwas sieht. Ja. Im Sarg.
Ja, weil es dunkel ist.
Weil es dunkel ist. Mhm. Wir geben auch häufig den Eltern so Leuchtsterne. Mhm. Wir gehen Geschwister, für die ist das. Das ist so klar. Mhm. Man muss doch Licht haben.
Ja. Ja.
Und ich denke, das hat jetzt dieser Schwester schon ganz viel geholfen auf ihrem Trauerprozess. Können da dabei sein, nicht ausgeschlossen sein. Sie hat das auch wollen.
Ja.
Und wenn wir können vom Team, und auch wenn die Eltern das wünschen und es eine Beerdigung gibt, dann gehen wir möglichst vollzählig.
Dann gehen wir vom Team aus?
Ja.
Okay.
Und das wird dann auch finanziert über Spenden.
Okay. Wie wichtig ist denn das für dich auch jetzt zum Beispiel die Teilnahme an einer Abdankung oder was machst du für dich auch zum Abschied nehmen von einem Kind?
Also für mich ist der erste Abschied natürlich vielleicht gerade wenn ich dabei bin, lasse ich häufig dann auch die Eltern zuerst noch mal allein mit dem Kind und bin nachher dann wieder für sie da. Je nachdem, wenn das Kind zuhause bleibt, noch, dass ich mich dann noch mal verabschieden kann. Eventuell eben die Eltern unterstützen noch bei der Pflege.
Ja.
Oder dass ich am anderen Tag noch mal komme, sie noch mal unterstütze und dann vielleicht noch mal Abschied nehmen kann. Auch von den Eltern. Mir hilft das, wenn ich das Kind noch mal sehe.
Ja.
Und mich auch beim Kind und bei den Eltern nochmal für das extreme Vertrauen bedanken, was sie mir entgegengebracht haben. Und für mich ist das Kind, auch wenn es verstorben ist, ist immer noch eine Persönlichkeit. Und ich rede mit dem Kind und nenne es beim Namen und auch beim Anlegen oder wenn ich da bei der Unterstützung dabei bin, dann sage ich ihm, wie wenn ich es sonst würde pflegen. Alles.
Also du redest dann nur, ich mache jetzt das.
Ja, oder? Genau. Und das ist mir ganz wichtig.
Ja, so eine Würdigung auch noch.
Eine Würdigung. Ja. Und auch eine Beerdigung kann sehr helfen für einen Abschied. Ich habe erst kürzlich hat mich ein Vater gebeten, ob ich nochmal vorbeikommen würde, nach, was ist es, vielleicht 3 Monaten, für ein Gespräch. Er möchte gerne mit mir nochmal über die letzten Stunden reden.
Ja.
Einfach das Rekapitulieren hat ihm geholfen, ist aber für mich auch nochmal ganz ein guter Abschied gewesen. Es war nur der Vater. Die Mutter hat das nicht wollen.
Ja.
Und es kann aber auch mal sein, dass ich ein Kind schon lange verabschiedet habe, aber wie kürzlich in Kontakt noch bin mit den Eltern und die Eltern gefunden haben, kommst jetzt mal vorbei.
Mhm.
Das ist etwas, wo wir sind immer per se mit den Eltern.
Ja.
Und ich erlebe das sehr häufig, wenn das Kind verstorben ist, dass die Eltern sagen, jetzt haben wir keine professionelle Beziehung mehr und mir zum Beispiel das Du anbietet.
Mhm.
Es ist dann eine andere Beziehung.
Mhm.
Und dann bin ich jetzt wirklich nach mehr als einem Jahr bin ich die Familie wieder besuchen. Wir hatten so einen schönen Nachmittag gehabt. Wir hatten traurige Momente gehabt. Wir haben gelacht. Wir haben uns an ganz viele schöne Sachen erinnert.
Mhm.
Und das ist wie nochmal ein bisschen Abschied.
Mhm. Mhm.
Kischbeck hat wie zu wenig Möglichkeiten, die Familie längerfristig in der Trauerarbeit zu begleiten. Einerseits haben wir natürlich die Ausbildung auch nicht.
Ja.
Andererseits haben wir auch nur beschränkt Spendengelder für die Betreuung nach dem Tod.
Mhm. Mhm.
Weil die fällt es halt nicht mehr, oder?
Ja, genau. Mhm. Mhm. Schließt einfach gerade so ein die nächste Frage noch ein. Was für Entwicklungen wünschst du dir für eure Organisation, für spitalexterne Gesundheitsversorgung für Kinder? Was braucht es zwingend in der Zukunft?
Ich hoffe mir einfach, dass alle kranken und beeinträchtigten Kinder mehr Unterstützung bekommen. Dass man nicht um jede Minute kämpfen muss, dass man vielleicht eben auch das gesamte Familiengefüge auch noch ein bisschen besser kann mit einschliessen. Ich bin sehr froh, dass jetzt das Kinderhospiz gebaut wird.
Das Kinderhospiz Flamingo.
Das Flamingo in Fallande.
Mhm.
Weil ich denke, das ist ganz ein wichtiger Punkt, was ich oft erlebt habe, Familien, die froh wären, mal um eine Unterstützung für alle, für das Kind mit der Familie. Wir haben auch Familien mit langzeitpalliativen Kindern, die schon nach Deutschland in ein Kinderhospiz gegangen sind, zum Beispiel mal für 2 Wochen
ja.
mit der Familie.
Mhm.
Zum Teil ist das sogar auch finanziert worden von Krankenkassen.
Mhm.
Ja, aber nur ja, zum Teil. Mhm. Also darum finde ich Familien in so einer herausfordernden Situation, die sollten einfach unbürokratisch mehr Unterstützung bekommen.
Du hast mir vorhin gerade erzählt, als du hierher bist, dass das dein erster Tag ist nach der Ferien, wo du nicht mehr arbeiten gehst. Du bist nämlich jetzt pensioniert. Hast aber auch schon gesagt, dass du tatsächlich wieder darüber nachdenkst, um jemand anders einsteigen, auch irgendwo wieder in der Versorgung von Kindern.
Mhm.
Trotzdem meine Frage, was behaltest du aus dieser Zeit bei den Kischbecks in Erinnerung? So ganz spontan.
Ich habe den intensiven Kontakt zu den Familien, zu den Kindern, speziell natürlich zu den Kindern, immer geliebt, auch in der Zeit, in der ich noch voll in der Pflege war. Ich bin ja mehrere Jahre am Anfang in der Pflege, wirklich zu einer Familie heim und bin nachher habe dann gewechselt zu der Pflegeberatung.
Mhm.
Habe in den letzten Jahren mehr Mitarbeiter auch begleitet, unterstützt, Workshops gegeben, Schulungen gegeben. Sei jetzt das meine Gebiete sind so gewesen, Beatmung, Dialyse unter anderem und hauptsächlich Palliativcare.
Mhm.
Habe dort natürlich einen grossen Teil auch von der Arbeit mit Mitarbeitern dann verbracht, was ich auch ganz extrem schön gefunden habe. Und habe halt einfach in palliativen Situationen bin ich immer wieder in die Pflege zurück.
Mhm.
Und ja, wir haben ein sehr gutes Team, wo man jederzeit Unterstützung bekommen hat, wo man hat können Unterstützung anfragen. Und das werde ich mitnehmen.
Mhm.
Das Team. Und jetzt kommt ein neuer Lebensabschnitt mit sicher auch ganz vielen spannenden Momenten, wo ich jetzt wirklich sehe, was dann alles noch auf mich zukommt.
Ja, das wünsche ich dir, dass es ganz viele spannende Momente gibt. Vielleicht ist das Gespräch schon mal ein erster spannender Moment gewesen.
Ich habe es
sehr genossen mit dir. Danke vielmals, bist du da gewesen, Barbara.
Danke dir, Gabriele.
Der Barbara Weber zuzuhören, war für mich sehr wertvoll gewesen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie mit ihrer behutsamen und sicheren Ausstrahlung ganz viel Ruhe in belastende Situationen hat können einbringen. Ich würde mir wünschen, dass die Politik, die Krankenkassen und die IV auf so Menschen wie Barbara Weber würden hören. Dass ein Kinderspitex um Minuten muss kämpfen und auf Spendengelder angewiesen ist, um schwerst belastete Familien mehr können zu unterstützen, ist irgendwie, ich finde gerade kein anderes Wort, geschämig. Wer die Arbeit der Kispex unterstützen will, findet den Link dazu in den Shownotes. Das war es für das Mal vom Palipod, ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Der Palipod ist ein Podcast von Onda Productions. Auch dazu gibt es mehr in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit mit viel Lebensqualität. Oder anders gesagt, leben Sie gut. Weil das Leben geht bis zum letzten Schnuff. Ganz zuletzt noch ein Hinweis. Palliativ Solothurn und die Hospizgruppe Solothurn feiern das Jubiläum. Seit 15 Jahren sind die beiden Organisationen im Einsatz, um die Versorgung mit Palliativcare in ihrem Kanton zu verbessern und zugänglicher zu machen. Ihr gemeinsames Jubiläum feiert Palliativ Solothurn und die Hospizgruppe Solothurn mit einer besonderen Theateraufführung. Und zwar mit dem Stück «Hinüber». Es thematisiert das Tabuthema einmal auf eine ganz neue Art. Der Tod, der will nämlich einfach in Ruhe seinen Morgenkaffee trinken. Aber weil fleissig gestorben wird und er 24 Stunden Pickendienst hat, gerät der Tod an den Rand eines Burnout. Nur, was passiert dann? Ein theatralisches Gedankenexperiment, das sich ums Leben und darum auch ums Sterben dreht. Muriel Kählin hat das Stück geschrieben und sie führt auch Regie. Die Aufführungen finden im Kapuzinerkloster Solothurn statt. Am 7. und 9. November, zu Abend um 8 Uhr, am Sonntag, am 10. November, am Morgen, am 11. Todesmutige und andere Interessierte können jetzt schon Tickets reservieren. Über die Website palliative-so.ch oder auch über Eventfrog.